Die beste Website nutzt dir nichts, wenn sie nicht gefunden wird. Wir reden ganz viel darüber, wie deine Website aussehen soll, wie die Texte sein soll. Und ein Thema, das haben wir im Podcast hier noch gar nicht weiter angesprochen, das ist das Thema Auffindbarkeit über Google. Dieses Thema hat auch eine ganz eigene Abkürzung, das nennt sich SEO. Was genau SEO ist, was dazu gehört und wie man auf Google eben gut gefunden wird. Dafür habe ich heute eine Expertin im Interview, und zwar Diane von Klee. Sie gibt ganz viele Tipps und Hinweise und ich finde auch ja super greifbar und vereinfacht. Sie hat eine ganz tolle Art zu reden, sodass jede und jeder dieses Thema wirklich versteht. Und ich freue mich mega, dass ich sie hier auch im Podcast haben darf. Sie hat auch bei mir schon im Build Up Your Business Workshops gegeben zum Thema SEO, zum Thema Auffindbarkeit via Google. Und heute darf ich sie endlich auch im Podcast begrüßen und wir schauen uns mal an, was du machen kannst, um über Google auch auffindbar zu werden. Willkommen zu Elternmagnet, dem Business-Podcast für Elternexpertinnen. Ich bin dein Host Juliane Elsner, erfahrene Trageberaterin, Marketingmanagerin und die Stimme hinter diesem Podcast. Hier erhältst du konkrete Tipps, wie du durch authentisches Marketing sichtbar wirst, mehr Eltern anziehst und somit mehr Einkommen generierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Business Input. Hallo liebe Jane, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir es zusammen geschafft haben. Für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal bitte vor, wer bist du und was machst du eigentlich?
Hi, ich bin Jane von Klee. Ich bin SEO-Fachfrau, Content-Strategin, Werbetexterin und werfe all diese Expertise zusammen, um Selbstständige dabei zu unterstützen, online sichtbar zu werden und über ihre Website zu verkaufen. Und zwar möglichst ohne dabei irgendwie schmierig oder aufdringlich sein zu müssen.
Ich glaube, jeden, der jetzt zuhört, öffnet sich das Herz. Ja, genau das wollen wir. Die Leute, die hier zuhören, wollen vor allem Eltern erreichen. Und das Thema ist ja immer, von Eltern gefunden zu werden, ne? Also es gibt sicherlich ganz, ganz viele Eltern, die Unterstützung und Hilfe brauchen und die auch so an einem Punkt sind, wo es an manchen Stellen überhaupt nicht mehr weitergeht. Kind schreit die ganze Zeit oder sonst was. Das sind ja so die schlimmen Sachen. Kind schläft gar nicht und sonst was. Das Problem ist bloß, wenn sie uns nicht finden. Und da ist sozusagen das Thema SEO für dich so ein Hauptthema. Was ist das überhaupt für Leute, die das noch nie gehört haben?
SEO ist eine Abkürzung und zwar für Search Engine Optimization. Das bedeutet auf Deutsch Suchmaschinenoptimierung. Und Suchmaschinenoptimierung ist letzten Endes alles, was wir machen können, um bei Google gefunden zu werden. Und da zählt halt eine ganze Menge zu rein. Also da zählt rein, gute Texte zu schreiben und zu wissen, worauf muss ich da achten. Es zählen ein paar technische Aspekte mit hinein. Es zählt aber auch das ganze Thema Markenaufbau mit hinein. Also wie bekannt bin ich als Berater? In dem Falle haben vielleicht mal verschiedene Medien über mich berichtet oder so. Also da gibt es verschiedene Aspekte, die da mit reinspielen und alles, was wir tun können, um das zu beeinflussen und unsere Website voranzubringen und sichtbar zu machen, das ist SEO.
Und du hast jetzt gesagt Google. Also Google ist da schon die Hauptplattform oder es gibt ja noch 100.000 andere Suchmaschinen.
Genau, ich sage immer Google, weil Google mit großem Abstand der Marktführer unter den Suchmaschinen ist. Aber es ist gut, dass du es ansprichst, weil wenn wir SEO machen, machen wir das für alle Suchmaschinen. Also der Großteil der Leute wird über Google kommen. Aber es kommen dann immer auch noch so ein paar, ich sag mal so eine Handvoll Klicks, ne, über Bing, Ecosia, DuckDuckGo und wie die alle heißen. Aber damit ich die jetzt nicht jedes Mal alle aussprechen muss, sage ich einfach immer Google.
Ja, genau. Und du hast jetzt gesagt, über Google findbar werden. Wird man nicht automatisch gefunden, wenn man da irgendwie so einen Account gemacht hat oder, ne? Also das ist wirklich so ein Punkt, wo ich immer dachte, bevor ich selber, also eigentlich auch noch als ich einen Blog habe, dachte ich immer, ja gut, ich schreibe da mal einen Artikel, dann werde ich schon gefunden. Was ist sozusagen der Unterschied zwischen ich schreibe einfach mal und Google findet mich schon und ich schreibe so optimiert, dass ich auch gefunden werde, ganz bewusst?
Naja, also Suchmaschinen haben ja einen Algorithmus, der im Hintergrund läuft und ein gewisses Geschäftsmodell. Und dieses Geschäftsmodell ist, den Leuten das zu zeigen, was sie suchen. Man wird also nicht einfach so für lau quasi angezeigt, weil das in niemandes Interesse ist, sondern Google und alle anderen Suchmaschinen wollen, dass Menschen genau das kriegen, was sie in einem bestimmten Moment brauchen. Also wir können davon ausgehen, wenn sich jemand vor Google setzt, dann macht die Person das nicht aus Langeweile, Langeweile, sondern irgendwas ist passiert. Die Person will irgendwas ganz Konkretes in dem Moment. Ein Tipp, Inspiration, eine Anleitung, ein Angebot, ne, ganz unterschiedliche Sachen. Und mein Lieblingsbeispiel ist da Pizza Hawaii. Es war nämlich eine ganze Zeit lang so, als Suchmaschinen noch nicht so gut aufgestellt waren, dass ich zum Beispiel suchen konnte Pizza ohne Ananas und dann habe ich eine Pizza Hawaii gezeigt bekommen. Und das ist natürlich, ne, das will ja keiner.
Also, ja, das siehst schon, mein Gesicht verzieht sich. Oder Ananas gehört doch nicht auf eine Pizza, Igitt.
Genau. Na, wenn ich schon explizit danach suche, dass ich das halt ohne Ananas will und dann bekomme ich es mit Ananas angezeigt, dann ist das Mist. Und mittlerweile sind die Suchmaschinen da deutlich besser, ne, können das besser einordnen. Aber so fürs Gefühl, finde ich, ist das ein schönes Beispiel, weil in dem Moment weiß ich, was ich sehen will, zumindest grob. Und entweder ich kriege was, was dazu passt, dann bin ich zufrieden, dann gehe ich auf eine Seite, wo ich mich dann wohlfühle und aufhalte und weitergehe. Oder ich kriege irgendwas, was überhaupt nicht passt und dann bin ich frustriert und genervt und dann gehe ich wieder. Und das will Google um jeden Preis vermeiden. Also Google will, dass die Leute wiederkommen, weil denen halt sonst richtig Kohle flöten geht.
Ja, damit sie ihre Ads ausspielen können, ne? Also ihre Werbeanzeigen.
Ja, genau. Ja, also ihr ganzes Geschäftsmodell würde den Bach runtergehen, wenn die Leute nicht finden würden, was sie suchen und die bei jeder Anfrage total frustriert sind. Und das führt dazu, dass Google immer erstmal schaut, was suchen denn die Leute überhaupt? Was tippen die ein bei Google? Dann in der Folge, warum tippen die das ein? Was ist bei ihnen im Leben gerade los? Was beschäftigt die? Welche Fragen stellen sie sich? Wie fühlen sie sich? Und was brauchen sie in diesem Moment, damit es ihnen hinterher besser geht? Das ist quasi, ne, so die Überlegung, die der Algorithmus im Hintergrund immer bei jeder Suchanfrage laufen hat. Und dann versucht Google, die Dinge auszuspielen, die dazu am besten passen. Und das bedeutet für uns, dass wir eigentlich das Gleiche machen müssen und ein Bewusstsein dafür brauchen, wer sind unsere Lieblingskundinnen und Kunden? Was beschäftigt die ganz konkret? Welche Fragen stellen die sich? In welchen Situationen setzen die sich vor Google? Wann sind die vielleicht verzweifelt und wissen nicht mehr weiter? Was haben sie bis dahin schon probiert? Dieses Bewusstsein dafür, wo unsere Leute stehen. Und dann richten wir darauf die Inhalte aus. Und das ist nichts, was wir halt so mal zufällig nebenbei machen. Es kommt vor, dass man auch mal einen Zufallstreffer landet, aber es ist generell sinnvoller, da sehr aktiv drauf zu gucken und sich dieses Bewusstsein quasi zu erarbeiten und dann die Inhalte entsprechend auszurichten.
Und das gilt ja nicht nur, wenn ich noch einen Blog schreibe, sondern auch wirklich für meine komplette Homepage im Prinzip mit allen Unterseiten, mit meinen Angebotsseiten, mit meinen Über-mich-Seiten und was es alles gibt, oder?
Ja, absolut. Ich sehe das auch oft, dass es dann zwar Angebotsseiten online gibt, aber da stehen gar nicht alle Informationen drauf. Also ganz klassisch, die Leute wollen die W-Fragen beantwortet haben. Und wenn ich auf eine Seite komme und ich verstehe das Angebot gar nicht, ist das ein Problem? Oder wenn ich nicht sicher bin, ist das jetzt für mich? Oder passe ich da vielleicht gar nicht so rein? Oder was kostet das? Wann können wir anfangen? Diese ganzen W-Fragen, die sollten auf so einer Seite beantwortet sein. Und zwar quasi nicht unseretwegen, sondern weil die Leute da draußen das interessiert und weil die diese Informationen brauchen, damit sie eine informierte Entscheidung treffen können.
Okay, und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich will jetzt also eine Seite kreieren für meine Beratung, egal jetzt in welchem Bereich, was mache ich also vorab oder mache ich das dann im Prozess oder wie würdest du da raten, vorzugehen?
Es gibt ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall vorab klären würde. Das sind einmal so ein bisschen die technischen Voraussetzungen. Es spielt zum Beispiel eine Rolle, bei welchem Website-System wir sind und welchen Hoster wir wählen. Das wirkt sich unter anderem auf die Ladegeschwindigkeit der Seite aus. Ladegeschwindigkeit ist einer der wichtigsten technischen Faktoren. Es gibt Websites, die brauchen halt 5 Sekunden, um sich aufzubauen. Und das wartet heute keiner mehr ab. Die Leute wollen immer, dass es schnell geht. Das heißt, auch da, wir versuchen uns an den Bedürfnissen der Leute auszurichten und deswegen eben eine schnelle Seite zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich da den falschen Hoster habe, kann ich mich halt hinterher auf den Kopf stellen und es wird einfach nicht schnell. Also da lohnt es sich dann zum Beispiel schon zu gucken, okay, zu welchem System möchte ich jetzt gehen? Testberichte zu lesen, Erfahrungen einzuholen von Leuten aus dem Umfeld beispielsweise und da eine bewusste Entscheidung zu treffen. Es kann auch eine Rolle spielen, wie wir die Website nennen, auch welche Domain-Endung wir wählen. Also machen wir .de oder .com beispielsweise. Also da gibt es Unterschiede, das sind Dinge, das kann man vorher drauf gucken und inhaltlich bei der Planung natürlich auch. Also welche Unterseiten brauche ich zum Beispiel? Was will ich auf meiner Website machen? Wie will ich die Leute führen? Das heißt, das hängt immer allen total zum Halse raus, wenn ich sage Wunschkunden-Avatar. Aber das ist wirklich wichtig, sich in irgendeiner Form klar zu werden, an wen richte ich mich hier eigentlich und was brauchen die Leute von mir. Also es hat ganz viel mit Empathie zu tun. Und da muss ich mich dann wirklich einmal hinsetzen und das durchgehen und irgendwie festhalten, damit ich dann weiß, was ich schreiben muss und auch wie ich es schreiben muss. Da zählt ja dann auch Tonalität rein und duzig oder siezig. Und also diese ganzen Sachen, die bei SEO kaum jemand auf dem Schirm hat, die aber alle einen Einfluss nehmen, dass das zum Schluss gut funktioniert.
Du siehst mich gerade grinsen vor Freude, weil das sage ich nämlich meinen auch. Die müssen, also meine Kunden müssen immer im ersten Modul immer die Kellerarbeit machen, so nenne ich das. Und immer diese Zielgruppe. Und ich so, das braucht ihr für alles. Das braucht ihr für Social Media. Und jetzt sagst du das nochmal. Das brauche ich sogar vorab für meine Website. Finde ich super, dass du das sagst. Und es ist so, so wichtig zu wissen, für wen ich dieses Ganze mache. Sonst brauche ich gar nicht anfangen. Also es ist eigentlich verschwendete Zeit, wenn ich einfach so drauf los.
Nein, ich würde es gar nicht so drastisch sagen. Also wir brauchen erstmal eine Richtung, in die wir gehen können. Aber praktisch so Sachen wie Positionierung, das hört ja niemals auf.
Ja, das stimmt.
Dinge verändern sich. Und es kann auch sein, dass ich jetzt sage, ich möchte mit folgender Personengruppe arbeiten. Und dann merke ich aber nach einem halben Jahr, es passt vielleicht doch nicht so gut. Ich habe mich weiterentwickelt, ich habe ein neues Angebot oder die Leute sind nicht so cool, wie ich es mir vorher vorgestellt habe. Und dann schleife ich das nochmal fein. Also da ist immer Bewegung drin. Deswegen, ich würde da jetzt gar keinen Perfektionismus anlegen. Mhm. Und SEO und auch gerade, wenn wir dann auch bloggen, bringt auch viel Entwicklung mit sich, weil wir uns dann mit gewissen Fragestellungen eben auch beschäftigen und sagen, formuliere ich das so oder so, was muss jetzt hier rein und was vielleicht auch nicht und so. Das ist ein Prozess und wir müssen nicht alles von Anfang an super klar haben, aber wir brauchen erstmal eine grobe Richtung und dann darf sich der Rest daraus entwickeln.
Und dann aber auch relativ schnell einfach online schmeißen, weil Google braucht ja eine ziemlich lange Zeit, das Ganze zu listen. Da hast du letztens auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Kannst du so, also wer reinhören will, soll in deinen Podcast reinhören. Den finde ich übrigens richtig toll, weil der so schön auf dem Punkt ist. Kannst du ganz kurz die Zahl sagen, wie lange es ungefähr dauert?
Es gibt da verschiedene Zahlen, Also jetzt nicht die eine, wo wir sagen können, das ist jetzt die gesetzte Marke. Google selbst spricht von 4 bis 12 Monaten. Die Fachwelt sagt meistens so ab 3 aufwärts. Es gibt die Fälle, wo es schneller geht. Es gibt aber auch die Fälle, wo es halt wirklich ein Jahr dauert, bis wir wirklich gute Ergebnisse sehen. Irgendwo dazwischen bewegt sich das im Normalfall. Das heißt, ja, wir sollten mit SEO nicht erst anfangen, wenn wir es dringend brauchen und die Reichweite jetzt benötigen, sondern schon einen Tacken vorher. Und es ist immer gut, die Website online zu stellen, auch wenn sie noch nicht perfekt ist und auch wenn da noch was fehlt, weil dann nämlich Google schon damit arbeiten kann. Und wir operieren da quasi am besten einfach am lebenden Patienten.
Ja, genau. Also das finde ich so ein Punkt. Man will ja immer, dass die so ganz auf den Punkt und super und toll, aber dann wird sie ja gar nicht gefunden das nächste halbe, dreiviertel Jahr. Also lieber raus und dann finden lassen. Finde ich auch eine ganz wichtige Info. Wie ist denn das mit diesem Google My Business und Unternehmenskonto und sowas? Kann das Google nochmal helfen oder gibt es noch andere Möglichkeiten, Google zu helfen, dass ich erstmal überhaupt sichtbar werde?
Google Business ist auf jeden Fall eine gute Option, wenn man hauptsächlich lokal oder regional arbeitet, weil man dann die Chance hat, auch in diesem Kartenfeature von Google aufzutauchen und quasi auf der Landkarte so einen kleinen Pömpel zu haben, wo man selber sitzt. Und gerade in Verbindung mit Bewertungen, die man da sammeln kann, funktioniert das dann oft sehr gut. Also es ist sinnvoll, wenn man sich das einrichtet, zum einen das Profil möglichst vollständig auszufüllen, regelmäßig zu gucken, dass das alles noch so stimmt, zu schauen, dass das auch mit anderen Dingen übereinstimmt. Also ich sollte zum Beispiel nicht im Google Business Profil andere Öffnungszeiten stehen haben als auf meiner Website. Das sollte immer überall einheitlich sein und dann eben aktiv Bewertungen sammeln. Auf Kunden zugehen und sagen, hey, kannst du mir hier eine Bewertung schreiben? Weil wenn man viele gute Bewertungen hat, dann wird man auch im Ranking potenziell gepusht. Also das hilft auf jeden Fall, wenn man überregional gefunden werden will, also zum Beispiel, wenn man Online-Kurse anbietet, dann bringt Google Business nicht so viel. Also das ist wieder so ein bisschen die Frage, wo will ich mit meinem Business hin?
Okay, und du hast jetzt gerade gesagt, das Ranking. Was ist das Ranking und warum will ich da hoch?
Das Ranking ist unsere Position in den Suchergebnissen für ein bestimmtes Keyword. Das Keyword ist das, was die Leute eintippen, also quasi der Suchbegriff. Und für jeden Suchbegriff gibt es ein anderes Ranking, eben je nachdem, was die Leute suchen und was sie in dem Moment wahrscheinlich haben wollen. Und wir wollen möglichst weit oben im Ranking stehen, weil uns dann mehr Leute sehen. Also es gibt verschiedene Suchergebnisseiten auf Google und pro Seite werden 10 Ergebnisse angezeigt. Und die meisten Leute gucken nur auf Seite 1. Ungefähr 99 95% der Leute nur auf Seite 1. Das heißt, wenn wir auf Seite 2 stehen, dann kriegen wir nur noch so einen ganz, ganz kleinen Rest von Klicks und deswegen wollen wir am besten in den Top 10 stehen.
Und wahrscheinlich sogar richtig weit oben, ne? Je weiter oben, desto besser, ne? Manchmal, also ich meine, man kennt das ja von sich selber, ne? Man klickt die ersten 3 vielleicht an und das war's dann. Und wenn ich da nicht gefunden habe, was ich suchte, vielleicht noch den 4., 5., aber dass ich auf Seite 2 und 3 klicke, das ist nur, da will ich es schon wirklich wissen. Ich erinnere mich gerade, ich habe gerade ein neues Tool gekauft, da bin ich tatsächlich auf Seite 3, 4, 5, 6 gegangen, weil die ersten 2, 3 Seiten waren nämlich alles SEO-optimierte Seiten, das hat man gemerkt, die wollten einfach nur ihren Code sozusagen verkaufen, sozusagen. Also und ich wollte echte Bewertungen lesen und da bin ich tatsächlich mal ein Stück weiter gegangen, aber ansonsten kann ich mich nicht erinnern, dass ich in letzter Zeit irgendwann mal mehr als Seite 1 bei Google mir rausgesucht habe.
Ja, und damit bist du eben nicht alleine, das geht den meisten so.
So, also, okay, ich habe jetzt meine Website, ich weiß so ungefähr, wo die Leute suchen und ich habe einen Hoster. Was gibt es noch für Schritte, um nun meine Seite zu optimieren für Google?
Ich will ehrlich gesagt gar nicht so viel in den Raum schmeißen, weil meine Erfahrung ist, dass das total überfordert. Es ist ein komplexes Feld. Also ich sehe, dass viele Leute Angst vor SEO haben und dann sagen, es ist das Buch mit 7 Siegeln und ich traue mich da gar nicht ran. Und ich bin eigentlich angetreten, um das rauszunehmen. Weil ja, es ist komplex, aber andere Dinge sind auch komplex. Ne, wenn ich auf Instagram starten will, das sieht ja am Anfang nur leicht aus, aber ich muss mich ja dann trotzdem damit beschäftigen, welche Beitragsarten gibt es, was sind da die unterschiedlichen Vor- und Nachteile von, wann mache ich eine Story, wann mache ich ein Reel, wann mache ich einen Karussellpost, wie funktioniert das mit den Hashtags und so weiter. Also es ist letzten Endes egal, auf welcher Plattform wir sind, es ist immer irgendwie komplex und so ist es bei SEO auch. Aber es hat halt diesen Ruf, dass es so wahnsinnig schwierig ist und schwieriger als andere Dinge und das ist nicht so und ich will den nicht verstärken, indem ich jetzt diese ganzen Sachen einfach so aufzähle, aber niemand weiß dann, wie das konkret funktioniert. Ne? Also wichtig ist zum Beispiel, dass wir eine Keyword-Recherche machen, um rauszufinden, was suchen denn die Leute? Weil nur wenn wir das wissen, können wir die Inhalte daran ausrichten. Aber so eine Keyword-Recherche muss ich halt wieder wissen, wie das funktioniert. Ich brauche dann Tools dafür, ich brauche einen Ablauf dafür. Das sind Dinge, ne, die ich zeige in der Zusammenarbeit. Ich habe da zum Beispiel einen Online-Kurs für, aber die meistens einfach nur Druck aufbauen, wenn ich die jetzt hier so reinschmeiße. Im Kern würde ich wirklich also für den Anfang sagen, schau, was du selber auf Websites gut findest oder auch was du nicht gut findest. Dann kannst du es nämlich bewusst anders machen und gucke bei jeder Frage, die sich dir über die Website stellt, ne, soll ich das so oder so machen? Was wäre das Beste für deine Kundinnen und Kunden? Wie ist es am klarsten? Wie ist es am übersichtlichsten? Wie kann ich es optisch gut darstellen? Also das geht schon damit los, dass wir zum Beispiel eine gut lesbare Schriftart haben oder einen ausreichend hohen Kontrast. Wenn ich jetzt dunkelgraue Schrift auf hellgrauem Untergrund habe, ist das total schwer zu lesen. Und dann haben die keine Lust mehr, die Leute, und dann gehen sie wieder. Ne? Damit fängt es an. Und wir machen schon ganz viel SEO, wenn wir einfach nur auf diese Dinge gucken. Wie schaffe ich es, dass die Leute sich auf meiner Website wohlfühlen und möglichst alles an Informationen finden, was sie brauchen? Und der Rest kommt dann Schritt für Schritt dazu.
Okay, dann würde ich trotzdem noch mal so ein paar Fehler ansprechen wollen. Also du hast jetzt gerade schon gesagt, Kontrast, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also eigentlich meistens trotzdem eine schwarze Schriftart wählen und eben auf hellem Hintergrund oder sowas oder umgedreht, aber eben nicht, dass es sich beißt. Und du hast diese Schnörkelschriftarten angesprochen, ne, dass man die vermeidet im Prinzip. Gibt es noch so ein paar gravierende Fehler? Also jetzt nicht alle Details, ne? Also ich weiß, mit H1-Überschriften und Backlinks und was weiß ich alles, aber so ein paar gravierende Fehler, die ich wirklich nicht machen sollte.
Zum einen zu spät starten. Also das habe ich wirklich, ich habe das so oft, dass dann Leute bei mir im Kennenlerngespräch sitzen und sagen, ich stehe gerade mit dem Rücken zur Wand, meinem Business geht's nicht gut, ich brauche jetzt dringend neue Leute auf der Website. Und ich sage, du bist leider zu spät, wir hätten damit vor einem halben Jahr anfangen müssen. Deswegen lieber in kleinen Schritten losgehen, als gar nichts machen und das immer auf die lange Bank schieben. Man muss es ja nicht sofort mega professionalisieren, aber man sollte es ein bisschen auf dem Schirm haben, am besten von Anfang an. Dann der Punkt Überschriften. Es passiert oft, dass die Leute Überschriften quasi schön machen auf der Website. Ne? Irgendeine schöne Schriftart oder ein bisschen größer oder eine andere Farbe. Aber man kann Überschriften tatsächlich ausweisen, heißt das im Fachsprech. Da gibt es dann so Überschriften-Hierarchien. Das kann man sich vorstellen wie in einer Facharbeit. Jeder, der irgendwie mal studiert hat oder eine Ausbildung hinter sich hat, wird das kennen. Wenn wir irgendwie so eine Arbeit lesen, wir haben einen großen Titel, der steht vorne drauf und dann gibt es halt Kapitel. Und diese Kapitel haben Überschriften. Und das das funktioniert auf der Website genauso, dass wir quasi einen großen Titel haben, der steht ganz oben, das ist die sogenannte H1, den sollte es einmal geben. Und dann haben wir verschiedene Zwischenüberschriften, die heißen H2, oder wenn ich die nochmal unterteilen will, dann wäre das eine H3. Also die sind hierarchisch aufgebaut und das ist wichtig, dass man das auf dem Schirm hat und die korrekt ausweist, weil das Google hilft, die Seite zu verstehen und zu merken, worum geht's hier. Und weiterer Fehler, da sind wir wieder bei den Keywords. Wenn man sich mit den Keywords beschäftigt, passiert es oft, dass die falschen ausgewählt werden. Also es gibt dann oft diesen Gedanken von, ich brauche ein bestimmtes Suchvolumen. Und wenn ein Keyword jetzt nur 10 oder 20 Mal pro Monat gesucht wird, dann lohnt sich das für mich nicht und dann schreibe ich da keinen Text zu. Und das ist halt Quatsch. Das ist ein Mythos, der hält sich sehr hartnäckig, aber tatsächlich können wir Keywords nicht im Einzelnen betrachten, sondern es gibt oft Suchbegriffe, die einander sehr stark ähneln, weil Sprache halt sehr vielfältig ist und Menschen Dinge unterschiedlich formulieren und dann einfach zum Beispiel Synonyme verwendet werden. Und das führt dazu, dass wir bei der Recherche dann ein Keyword sehen, in einer ganz bestimmten Formulierung und das wird so und so oft im Monat gesucht. Aber es gibt dann vielleicht noch 5 oder 10 andere Keywords, die halt sehr, sehr ähnlich sind und auch gesucht werden und das summiert sich dann auf. Das heißt, da entsteht halt dann oft dieser Fehleindruck von, oh, dieses Thema ist nicht interessant für meine Leute und es sucht keiner und es lohnt sich nicht, obwohl es sich eigentlich durchaus lohnen würde. Und dazu kommt noch, dass die kleineren Keywords halt oft auch weniger Konkurrenz haben und man da schneller einen Fuß in die Tür bekommt. Also da auf jeden Fall, wenn man anfängt, Mut haben, auch die kleinen Keywords zu verwenden, die bringen oft mehr, als zu sagen, ich muss jetzt hier aber auf jeden Fall einen Suchbegriff haben, der 10.000 Mal pro Monat gesucht wird.
Zumal diese großen Begriffe ja oft auch schon von den Firmen, ich sag mal, super optimiert sind. Ich denke jetzt mal aus der Nische Trageberatung, ne, das Thema Babytrage. Natürlich hat auch jede Firma, die Babytragen verkauft, diesen Suchbegriff im Prinzip aufs Ultime optimiert, weil die wollen ja ihre Babytrage verkaufen. Ne, dann macht es ja vielleicht sogar Sinn, sowas, ich sag mal, umgangssprachliches, was die Eltern nehmen, wie Tragegurt oder Tragesack oder irgend sowas, was wir ja nie verwenden würden, weil das überhaupt kein ordentlicher Begriff ist. Aber dann doch darauf mit, ja, zumindest diese Begriffe einzubauen, weil da wird man dann vielleicht selber auch gefunden. Das haben die Firmen vielleicht gar nicht auf dem Schirm oder sowas.
Ja, und das siehst du halt bei der Keyword-Recherche. Was geben die Leute ein?
Ja.
Und dann können wir die Leute da abholen, wo sie halt gedanklich sind. Und wenn sie einen Begriff verwenden, den wir so nicht verwenden würden, dann können wir den ja trotzdem aufgreifen, weil wir wissen ja, aber die Leute verwenden den halt, ne? Und dann können wir sie da erreichen drüber und dann eben im Zweifel einordnen, wie der richtige Begriff wäre und da aufklären, aber sie da erstmal mitnehmen. Und ja, wie du schon sagst, es gibt halt auch die großen Seiten, die sehr krass optimieren und da kommen wir nicht rein. Und dann kommt ja noch dazu, okay, was ist denn, wenn jetzt jemand nach Babytrage sucht? Was will der denn? Also, ne, will der ein Produkt haben? Will der eine Definition? Will der Gründe, warum es gut ist, eine Babytrage zu verwenden? Das können wir ja anhand des Wortes alleine überhaupt nicht einordnen. Wenn aber zum Beispiel jemand sucht nach Babytragevorteile, dann weiß ich, ah, in die Richtung geht das und dann kann ich auch meinen Text sofort viel klarer ausrichten. Deshalb im Zweifel immer lieber die spezifischen Keywords nehmen, auch wenn sie weniger gesucht werden.
Hast du da vielleicht 1, 2 Tools, nur gar nicht weiter erklären, die du da nutzt?
Ich empfehle für die Keyword-Recherche in dem Themenbereich speziell den KW-Finder von Menguels. Es gibt auch ein anderes Tool, Ubersuggest, das benutzen auch viele, das mag ich auch sehr gerne, benutze ich auch selber. Aber Ubersuggest hat eine Lücke bei allem, was mit Kindern zu tun hat. Und das behauptet dann, es gibt kein Suchvolumen für diese verschiedenen Keywords, obwohl es eigentlich eins gibt. Das hat mit ein bisschen, ja, mit so Richtlinien im Hintergrund zu tun, ist ziemlich bescheuert eigentlich, aber naja. Das muss man wissen. Deswegen würde ich an der Stelle immer sagen, KW-Finder, da hat man das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Grundsätzlich, es gibt jede Menge SEO-Tools am Markt, also unendlich viele. Wenn jemand jetzt ein anderes schon hat beispielsweise, muss man jetzt nicht unbedingt das wegwechseln deshalb, sondern kann dann auch da bleiben. Sondern quasi, das ist die Empfehlung für alle, die da jetzt noch nichts haben. Und Leute, die kostenlos starten wollen, könnten SearchVolume.io verwenden, um ein Suchvolumen zu kriegen. Das ist auf jeden Fall erstmal besser als nichts. Die Daten sind aber nicht so besonders zuverlässig. Also ganz allgemein lohnt es sich tatsächlich, da in ein Bezahltool zu investieren. Beim KW-Finder sind das, glaube ich, gerade 40 oder 50 Euro pro Monat. Da könnte man jetzt halt zum Beispiel sagen, ich buche das für einen Monat. Ich nehme jetzt Zeit, die Keywords zu recherchieren und dann kündige ich das halt am Ende des Monats wieder. Und dann ist gut. Wenn ich das nicht möchte oder nicht kann, dann kann ich auf diese kostenlosen Tools zurückgreifen, muss da aber auf dem Schirm haben, dass die sie nicht so hundertprozentig zuverlässig sind, wie das bei den Bezahltools der Fall ist.
Okay, und würdest du dann raten zu sagen, okay, ich muss dann auf jeden Fall mit diesen ganzen Keywords einen Blog füllen oder reicht es auch, ohne Blog eine Website zu haben?
Das kommt jetzt wieder drauf an, was ich mit meinem Business will. Wenn ich überregional gefunden werden will, weil ich zum Beispiel online berate oder online Kurse anbiete, dann kommt man an einem Blog kaum vorbei, wenn man auf Google gefunden werden will. Also das ist utopisch zu denken, dass es ohne Blog geht. Wenn ich lokal arbeite, also ich sitze in Leipzig und ich bin Elternberaterin in Leipzig beispielsweise, dann brauche ich den Blog nicht unbedingt. Dann geht das eher darüber, dass ich ortsspezifische Keywords verwende, weil die meisten Leute suchen schon zugeschnitten auf ihren Ort und geben den explizit mit ein. Und selbst die, die das nicht tun, bekommen bevorzugt lokale Ergebnisse ausgespielt, weil Google so tickt. Das heißt, da ist es dann sinnvoll, auf der Website sehr klar zu schreiben, wo halte ich mich denn auf? Eine Sache, ne, um zurück zu den Fehlern zu kommen, die sehr oft passiert, ist, dass für die Leute selber total klar ist, wo sie sind. Aber von außen halt nicht, weil im Internet, ich könnte ja überall sein, ist total schwer zuzuordnen. Da ist es wirklich sinnvoll, das schon in der Überschrift zu schreiben, Trageberatung in Leipzig beispielsweise.
Und das auf jeder Seite habe ich in deinem Workshop gelernt. Du hast nämlich bei mir schon Workshop gegeben und ich dachte so, ja stimmt, ne? Also dass man das nicht nur einmal irgendwo stehen hat, sondern im Prinzip auf jeder Seite, ich gebe eben Schlafberatung oder Trageberatung oder was auch immer für eine Beratung in Leipzig. Über mich Seite, ich bin die sowieso aus und gebe Trageberatung in Leipzig und so, ne, dass man das immer wieder erwähnt.
Ja, weil du ja nicht weißt, wo die Leute ankommen. Also eine Website ist kein Buch, das die Leute von vorne bis hinten lesen, sondern jede einzelne Seite kann theoretisch die sein, wo die Leute landen. Und du weißt dann auch nicht, wie sie sich von dort aus weiter bewegen und ob sie sich überhaupt weiter bewegen. Das heißt, die wesentlichen Informationen, was mache ich für wen, wo, das sollte auf jeder Seite stehen.
Wie gesagt, so eine ganz, das war für mich so ein Aha. Also, und zum Thema Blog dann, also oder überhaupt, du hast gesagt, die haben eine Suchintention und die suchen vielleicht schon nach Trageberatung XY, ne? Aber was mache ich denn jetzt mit Eltern? Und da brauche ich ja dann eigentlich einen Blog, die erstmal nur suchen, mein Baby schreit Tipps oder sowas. Und dann kann ja zum Beispiel eine Schlafberatung oder eine Trageberatung oder was auch immer mein Angebot ist, eine Lösung sein für ein Baby schreit. Na, wenn ich jetzt bedenke, die Eltern sitzen da stillend mit schreiendem Baby da und oder haben Schmerzen oder was weiß ich. Die suchen ja jetzt noch nicht gleich nach Trageberatung, sondern die suchen ja erstmal nach einer Lösung für ihr Problem. Und da braucht es dann einen Blog oder wie würdest du mit solchen Eltern umgehen? Oder sind die nicht relevant, weil die eh noch nicht buchen wollen? Wie ist das?
Da ist ein Blog auf jeden Fall die sinnvollste Lösung, wenn ich die mitnehmen will. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass die sehr wahrscheinlich nicht sofort buchen werden, weil sie an der Stelle noch nicht so weit sind. Da ist es dann sinnvoll, die weiterzuleiten vom Blogartikel, zum Beispiel Newsletter anzubieten oder zu sagen, hey, folge mir auf Instagram, also irgendwas, wo man so in Kontakt bleiben kann, dass die einen weiter sehen und dann eben ein paar Wochen später die Möglichkeit haben zu buchen. Aber um die überhaupt zu erreichen, ist ein Blog das Beste, was man machen kann. Und da würde ich dann eben auch genau über diese Fragestellungen und Probleme schreiben, weil das ja auch zeigt, dass du die Leute verstehst und weißt, was sie beschäftigt, dann fühlen die sich auch gleich besser aufgehoben. Teilweise sind die Leute richtig erleichtert, wenn sie was finden, was zu ihrer Herausforderung passt und wenn sie sehen, ich bin nicht alleine und es geht nicht nur mir so und es gibt jemanden, der mich sieht. Und das ist natürlich ein super Start, um eine Beziehung aufzubauen und Vertrauen aufzubauen und dann eben auch an den Punkt zu kommen, dass die Person dann irgendwann bucht. Ich würde aber was die Optimierung der Website generell angeht, mit den konkreten Angeboten anfangen. Weil jemand, der nach Trageberatung oder Schlafberatung oder was auch immer sucht, ist halt schon so weit, dass er weiß, ich brauche eine Beratung, ich schaffe es alleine nicht. Und diese Person ist dann auch eher bereit, das Geld auszugeben. Das heißt, damit fange ich an, mit diesen statischen Seiten. Und dann, wenn ich das geschrieben habe, dann kann ich den Blog hinzunehmen.
Und für alle, die jetzt nicht mal wussten, dass es SEO gibt, du bist ja SEO-Experte und hast schon gesagt, mit dir kann man zusammenarbeiten. Was genau würde ich jetzt machen mit dir, wenn ich eine SEO-Expertin brauche?
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich habe einen SEO-Kurs zum Beispiel, wo ich dieses Thema Schritt für Schritt erkläre. Ich habe ja schon gesagt, es zählt viel rein und ich schmeiße das ungern jetzt einfach alles so in den Raum. Aber in dem Kurs ist dann alles Schritt für Schritt drin und erklärt für alle, die das selber machen und umsetzen wollen. Wir bieten aber auch Dienstleistungen an, mein Team und ich. Also wir können zum Beispiel dieses Thema Keyword-Recherche auch einfach komplett übernehmen. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe da gar keine Lust drauf, mich damit überhaupt zu beschäftigen, oder ich habe das schon mal gemacht und das hat nicht so richtig funktioniert, dann kann man das ganz bequem an uns abschieben und sagen, hier komm, mach du mal.
Dann kriege ich eine Liste an Wörtern, die ich verwenden soll, wo ich dann meine Seiten optimiere oder Blogartikel dazu schreibe.
Genau. Cool. Da gibt es dann von uns einen Briefing-Fragebogen, ne? Was hast du für ein Business, wen wollen wir erreichen damit und so. Und dann suchen wir die Begriffe raus, die die Leute bei Google eintippen und liefern das in der Liste mit allen wichtigen Kennzahlen dazu, also Suchvolumen zum Beispiel, Konkurrenzwerte und so weiter. Und dann haben wir ein Auswertungsgespräch, wo wir das dann vorstellen und eben erklären, was haben wir hier gefunden, was macht man jetzt damit, wie verwendet man diese Keywords, sodass man dann startklar ist und sich danach direkt den Texten widmen kann. Das ist so der Punkt. Wir haben auch einen Website-Check, ne, für alle, die ihre Website schon online haben und merken, ich habe doch hier jetzt schon einiges probiert, aber es funktioniert nicht so richtig. Ich habe Leute auf der Website, aber die kaufen nicht, oder ich habe alles Mögliche versucht und trotzdem findet die niemand, dass wir quasi einfach von außen erstmal draufschauen und gucken, was funktioniert schon gut, was funktioniert noch nicht, woran liegt das, was kann man jetzt konkret tun und verbessern. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, ob sich jetzt die Person, über die wir sprechen, eher selber einfuchsen will in das Thema und das umsetzen möchte oder ob sie sich Unterstützung und 1-zu-1-Beratung wünscht. Da könnt ihr gerne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mal auf meine Website gucken. Da sind die ganzen verschiedenen Angebote drauf und dann könnt ihr schauen, was euch da am besten gefällt oder eine E-Mail schreiben. Dann beraten wir auch sehr gerne, was in unseren Augen der beste nächste Schritt wäre.
Und du kannst auch nochmal deinen Podcast nennen, weil ich den auch, wie gesagt, sehr kurzweilig finde mit deinem Bing und da wird nochmal alles zusammengefasst. Das finde ich immer so schön.
Genau, ja, der Podcast ist für die Leute, die SEO grundsätzlich selber machen und sich da einwühlen und dann zwischendurch auf Fragen stoßen. Das passiert ja immer, egal was man lernt und bei SEO eben auch. Und ich beantworte im Podcast, der heißt SEO2Go, ganz konkrete Fragen. Das sind immer relativ kurze Folgen und ich nehme immer eine Frage, die meine Kundinnen und Kunden mir stellen oder die ich per E-Mail so bekomme und gebe eine Antwort darauf. Das heißt, das ist kein Podcast, den man so weghören muss und jetzt 50 Folgen hintereinander, sondern eher eine Art Nachschlagewerk. Wenn man sich mit SEO beschäftigt und irgendwo festhängt, sagt, was soll ich jetzt hier machen, dann kann man nachgucken, ist das im Podcast schon vorhanden und sich dann die passende Folge dazu anhören und kommt dann quasi wieder in Gang.
Ja, cool. Dann danke ich dir erstmal für die vielen Infos. Du hast jetzt noch das Schlusswort. Gibt es noch was, was du den Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, keine Angst zu haben und sich nicht diese Angst einreden zu lassen. Also im Internet gibt es wahnsinnig viele Informationen zum Thema SEO. Und es wird halt auch oft aufgebauscht, deshalb, weil Leute damit verkaufen. Also wenn ich SEO als kompliziert darstelle, dann kriegen die Leute das Gefühl, sie können es gar nicht alleine schaffen und sie brauchen unbedingt jemanden, der sie dann da unterstützt und hilft und dies und das. Das heißt, da verdienen Leute dran, es kompliziert zu machen. Und ich plädiere dafür, es nicht komplizierter zu machen, als es sein muss. SEO ist nicht schwieriger als jede andere Marketingform auch. Und ich würde das danach entscheiden, was man selber möchte, ne? Also es gibt ja zum Beispiel Menschen, die sich einfach auf Social Media nicht wohlfühlen. Für die ist Google und SEO dann eine super Alternative. Und dann ist das auch absolut machbar, Schritt für Schritt, wenn man sich da einfach ein bisschen reinfuchst und von vornherein mit so einem Panikfilter am besten rangeht, sagt, da packt jetzt jemand die große Keule aus, da höre ich mal drüber. Gerne alle Seiten skippen, die einfach nur auf Panik aus sind und wie gesagt so im Hinterkopf haben. Das hat ein bisschen Kalkül, dass da Panik geschürt wird. Wir müssen da nicht unbedingt drauf anspringen, weil im Kern ist SEO Empathie. Und quasi die Seite so gestalten, dass sie für Menschen schön ist. Und das versuchen wir ja sowieso immer.
Und das Coole ist ja, dass man nur einmal Arbeit investieren muss und danach für immer sozusagen gefunden wird. Und das ist Social Media und so kann das ja gar nicht leisten. Da muss man ja ständig posten, posten, posten. Aber wenn so eine Seite erstmal gerankt wird, dann hat man das Suchvolumen, ne? Das ist doch super.
Ja, ich würde nicht sagen für immer. Tatsächlich jetzt ein sehr vollmundiges Versprechen, weil die anderen schlafen ja nicht.
Ja,
okay. Sein, dass eine andere Seite dazukommt, die das noch irgendwie schöner macht als ich und so. Aber generell ist Google schon ein sehr langfristiger, nachhaltiger Kanal und wir können schon sagen, wenn ich einmal so ein Ranking habe, dann hält das auf jeden Fall so 1 bis 2 Jahre und oft halt auch länger. Aber es ist dann schon sinnvoll, da gelegentlich dann noch reinzugucken, ne, eine Analyse zu machen. Genau.
Aber auf jeden Fall längerfristiger als hier eine 24-Stunden-Story bei Instagram.
Ja, auf jeden Fall. Da, ja.
Naja, das ist ja oft das, wo man denkt, man hasselt und hasselt und hasselt und da finde ich SEO tatsächlich muss man einfach sich mal, wenn man ein Business hat, wenn man eine Dienstleistung anbietet, sich jetzt mit beschäftigt haben.
Es ist halt auch zeitsparender, wenn wir das so betrachten, ne? Das ist ja auch oft so dieses, oh, ich muss einen Blogartikel schreiben, es dauert ja voll lange. Ja, das dauert einen Moment, bis ich einen guten Blogartikel geschrieben habe. Es dauert auch einen Moment, bis ich meine Verkaufsseite fertig geschrieben habe. Aber dauert das wirklich länger, als wenn ich 10 Instagram-Posts mache? In der Regel nicht. Und die Instagram-Posts haben sich halt viel schneller versendet. Die gehen nur deshalb schneller, weil sie halt kürzer sind. Aber wenn ich das so aufrechne, Aufwand nutzen, würde ich das nicht unterschreiben, dass SEO länger dauert.
Dann danke ich dir für diesen Einblick. Wir machen bestimmt wieder irgendwann einen Workshop zusammen, bin ich mir sicher. Du weißt so viel über das Thema und kannst das gut auf den Punkt bringen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und dann empfehle ich jeden, einfach mal zu starten.